Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Nur mal schnell tanken, fahren oder zur Partneruni auf der anderen Oder-Seite. Wird das in Frankfurt-Oder jetzt schwieriger? Die Bundespolizei hat ihre stationären Grenzkontrollen begonnen, jetzt mitten auf der Stadtbrücke, eben genau auf der Grenze von Polen nach Deutschland. RBB24-Reporterin Martina Rohlke hat sich die Situation dort angeschaut.
Heute am Vormittag, der Verkehr rollt auf der Frankfurter Stadtbrücke. Nur in der Mitte der Grenzbrücke Richtung Deutschland steht ein Polizeiauto. Zwei Beamte kontrollieren das eine oder das andere Fahrzeug. Hauptsächlich große Reisebusse und Transporter werden zur Seite gewinkt. Was ist denn nun neu, außer dass die Kontrollen 50 Meter weiter nach Osten verlegt worden sind?
Ja, das ist jetzt nicht viel anders, aber ein bisschen.
Ich hab schon viel hier gesehen, wie sie sie hops genommen haben.
Da war eben ein Auto, was da geparkt war, was sie komplett durchsucht haben. Und da haben sie auch wirklich kontrolliert auch. Ganz verkehrt ist es wahrscheinlich im Moment nicht.
Wir haben 40 Minuten gestanden. Die Frage ist für mich, wozu die Grenzkontrollen? Es bringt ja nichts. Wir sind EU-Land.
Es sind nur wenige Fälle, in denen tatsächlich Menschen zurückgewiesen werden können. Meist nur dann, wenn eine Wiedereinreisesperre aktenkundig ist. Meist geht es darum, dass die Geflüchteten Asyl beantragen wollen und sowieso freiwillig in die Erstaufnahmestation mitgehen. Für die Bundespolizei sind die neuen Maßnahmen aber sehr kräftezehrend, sagt Lars Wendland von der Gewerkschaft der Polizei GdP.
Ich hoffe und ich fordere die Bundespolizei eindeutig auf, jetzt auch in die Ausstattung zu gehen. Das heißt also Entsorgungsmöglichkeiten, Toiletten und Sonstiges und auch Witterungsschutz für die Kolleginnen und Kollegen, die dort an den Grenzen ihren Dienst versehen.
Allerdings geht die GdP nicht davon aus, dass zu jeder Tageszeit Grenzposten an den Übergängen stehen werden.
Aus unserer Sicht hat das BMI nicht gesagt, dass man da 24 Stunden rund um die Uhr stehen sollte. Statische Kontrollen, nein. Flexible Kontrollen, damit wir unberechenbar bleiben, ja.
Also wird es nach wie vor die Fahndungen im Umland geben und die Autos werden auf den Straßen und Autobahnen Richtung Berlin stichprobenartig kontrolliert. Zusätzlich soll jetzt aber die Bundespolizei zu bestimmten Zeiten und bei besonderen Lagen auch direkt auf der Grenze einzelne Fahrzeuge anhalten wie bisher. Die stationären Kontrollen sind trotzdem sinnvoll und überfällig, sagt der Landrat von Märkisch-Oderland Gernot Schmidt.
Ich finde es erstmal richtig, dass wir an der Grenze Kontrollen einführen, weil am Ende sind ja die Landkreise und die Städte und Gemeinden in Brandenburg, die die Last der ungeordneten Zuwanderung tragen müssen.
Die stationären Kontrollen sind zunächst für die kommenden 10 Tage angesetzt.
Reporterin Martina Rohlke war das aus Frankfurt. Oder nun sind die stationären Grenzkontrollen also da, die unter anderem aus der Brandenburger CDU ja so oft gefordert wurden. Deren Chef Jan Redmann sagt zu den Kontrollen, na endlich. Und nicht nur er ist zufrieden, berichtet Landespolitikkorrespondent Nico Hecht.
Redmann und Ludwig Schetz von der SPD halten die stationären Kontrollen auch für ein Mittel gegen die internationale organisierte Schleuserkriminalität. Wie man damit aber nicht nur Fahrer von Schleuserfahrzeugen aufgreift, sondern auch die kriminellen Strukturen der Banden dahinter aufdeckt, konnten sie nicht klar erklären. Der Co-Landtagsfraktionsvorsitzende der Grünen, Benjamin Raschke, sagte, das werden diese Kontrollen auch nicht schaffen und hält den Aufwand auch deswegen für nicht angemessen. Für die AfD sei die Einführung von stichprobenartigen stationären Grenzkontrollen Täuschungspolitik. Der Fraktionsvorsitzende Hans-Christoph Bern fordert lückenlose Kontrollen an den Grenzen. Wenn nötig, müsste ein Zaun gebaut werden. Der linken Vorsitzende Sebastian Walter sagt, stationäre Grenzkontrollen würden gar kein Problem lösen. Die Schlepper würden sich andere Routen suchen, gleichzeitig würden hier viele Polizisten gebunden, die an anderen Orten so fehlen würden.
Aus Potsdam berichtete Nico Hecht. Gewinne aus illegalen Geschäften, zum Beispiel mit Glücksspielautomaten, sollen in Berlin konsequenter abgeschöpft werden. Die Justizverwaltung plant dafür ein Modellprojekt mit 10 Bezirken. Um was es geht, erklärt Sebastian Schöbel aus der RBB 24 Landespolitik.
Der Kampf gegen die organisierte Kriminalität steht für Berlins neue Justizsenatorin Felo Badenberg ganz oben auf der Prioritätenliste.
Und das macht man am besten da, wo es richtig wehtut. Da geht es meistens ums Geld.
Einnahmen aus kriminellen Geschäften einziehen kann der Staat seit einer Gesetzesnovelle schon seit ein paar Jahren deutlich leichter. Meistens geht es dabei aber um große Vermögenswerte, Immobilien vor allem. Badenberg will aber noch kleinteiliger vorgehen, gegen illegale Spielautomaten zum Beispiel. Werden die bislang vom Ordnungsamt entdeckt, dann setzt es ein Bußgeld. Das aber kann der Betroffene drücken, indem er zum Beispiel eigene Ausgaben für das Gerät geltend macht.
Das heißt, wir reden am Ende von einem ganz kleinen Betrag, der dann tatsächlich auch als Bußgeld festgelegt werden kann.
Wird aber ein Einziehungsbescheid verhängt, dann klappt das nicht, so Badenberg. Dann wird der gesamte Gewinn aus illegalen Geschäften einbehalten, was Betroffene deutlich teurer zu stehen kommt. Weil Einziehungsbescheide aber schwerer durchzusetzen sind, unterstützt die Justizverwaltung nun die Bezirke im Rahmen eines Modellprojekts. Mit einem neuen Leitfaden für die Ordnungsämter und mit juristischer Hilfe, vor allem bei Gerichtsverfahren. Damit kriminell erworbene Vermögen schnell eingezogen und auch behalten werden können, so Badenberg. Oft wird das Geld nämlich beiseite geschafft, bevor der Staat drankommt. 2022 zum Beispiel wurden laut Badenberg von 91 Millionen Euro, die eingezogen werden konnten, nur 6,5 Millionen Euro tatsächlich der Landeskasse zugeführt. In den Bezirken trifft Badenbergs Vorstoß mehrheitlich auf Zustimmung. Lichtenbergs Bezirksstadträtin für Ordnung, Felice Kekulioğlu von den Grünen, hat allerdings noch einen Wunsch.
Wichtig ist eben, dass wir auch entsprechend Personal für die Bewerkstelligung dieser Aufgabe benötigen und entsprechend auch die Weiterbildung, damit wir dann auch der Aufgabe gerecht werden können.
Mehr Personal für die Ordnungsämter ist allerdings erstmal keines eingeplant. Und auch bei der Kommunikation muss wohl noch nachgeschärft werden. Friedrichshain-Kreuzberg zum Beispiel ist laut Justizsenatorin Badenberg nicht beim Modellprojekt dabei. Auf Nachfrage des RBB teilte der Bezirk dann allerdings mit, man habe bislang noch gar nichts davon gehört.
Der Bericht von Sebastian Schöbel. Das Brandenburger Tor ist ja immer noch ein bisschen orange. Unten an den Säulen nach der Farbattacke der Klimaaktivismusgruppe Letzte Generation. Nun haben sie wieder mit Farbe gesprüht, diesmal auf die Weltzeituhr am Berliner Alexanderplatz. Zwei Demonstranten haben die Uhr auch noch besetzt. RBB24-Reporterin Juliane Kowolek war am Alex und hat nachgeschaut.
Die Weltzeituhr am Alexanderplatz ist von oben bis unten in leuchtend orangener Farbe besprüht. Alle Metallplatten mit den 146 Namen von Städten weltweit, von Honolulu über Tokio bis Casablanca. Auch die Bodenplatten unter dem denkmalgeschützten Wahrzeichen sind in Farbe getränkt. Und drei Planeten des Sonnensystemmodells oberhalb der Uhr haben etwas abbekommen. Während der Aktion versammelten sich hier hunderte Schaulustige. Die Reaktionen reichten von Applaus und Jubelrufen bis hin zu wüsten Beschimpfungen.
Die Weltzeituhr gehört einfach dahin, aber das so zu beschädigen, das ist, weiß ich nicht, was in ihren Köpfen vor sich geht.
Das ist doch absoluter Schwachsinn, oder? Damit haben sie doch überhaupt nichts geschafft, oder? Die sind doch einfach nur dämlich. Was soll denn das denn bringen?
Ich finde grundsätzlich Protest gut. Protest muss auch sichtbar sein. Aktivismus muss sichtbar sein. Ich persönlich halt aber nichts davon, Denkmäler der Stadt zu beschmutzen.
Die Polizei war mit 4 Mannschaftswagen im Einsatz. Sie sperrte hier die Weltzeituhr mit rot-weißem Flatterband ab und sprach wirklich Dutzende Verwarnungen aus an Zuschauer, die sich hier eindeutig im Ton vergriffen haben und auch die Aktivisten bedroht haben. Das hat so auch Johnny aus Prenzlauer Berg beobachtet.
Ich finde es nach wie vor gut, dass darauf aufmerksam gemacht wird, auf jeden Fall. Ich kann das auch in gewissen Aspekten auch absolut legitimieren. Ich bin wahnsinnig schockiert über die Kommentare der Leute drumherum, wenn ich hier höre, ist Terrorismus. Wenn Einsatz von scharfen Schusswaffen hier gewünscht wird, einfach physische Gewalt, mir ist zum Heulen. Es ist katastrophal.
Mehrere Stunden lang harrten die beiden Aktivisten in ihren orangenen Warnwesten oben auf dem Sockel der Weltzeituhr aus. Immer wieder standen sie auch auf und zeigten ein Transparent. Und später wurden sie dann tatsächlich mit Höhenrettern der Polizei, mit einem großen Kran und Blaulicht, mit Helmen und Westen hier heruntergesetzt und unter den Augen der Zeugen abgeführt. Nur wenige Minuten nach der Räumung rückte hier bereits ein Fahrzeug einer Reinigungsfirma an und versucht seitdem mit Hochdruckreinigern den Boden und die Weltzeituhr selbst von dieser orangenen Farbe zu befreien.
Reporterin Juliane Kowolek war das vom Berliner Alexanderplatz, wo die Weltzeituhr orange beschmiert wurde. Wir haben heute schon über Streit an der Oder geredet, wegen der neuen Grenzkontrollen dort. Aber Streit gibt es auch um den Fluss an sich. Die Oder trennt ja Deutschland und Polen. Zwischen den beiden Ländern sind die Uneinigkeiten groß, noch mal größer seit dem massenhaften Fischsterben letztes Jahr. Aber nicht nur innerhalb von Brandenburg sind sich alle einigermaßen einig, wenn es um Ausbau oder Nicht-Ausbau der Oder geht. In Frankfurt-Oder hat das Bundesverkehrsministerium seine Pläne für die Oder vorgestellt. RBB24 Reporter Robert Schwarz hat zugehört.
Einen großflächigen Ausbau der Oder wird es auf deutscher Seite nicht geben, so zumindest die Aussage von Susanne Henkel, Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium. Auf der Oder-Konferenz in Frankfurt spricht sie gleich zu Beginn von Instandsetzungsmaßnahmen.
Wir wollen keine Wasserautobahn schaffen. Wir wollen die Oder, so wie sie derzeit vorhanden ist, dahingehend optimieren, dass es nicht zu Sedimentbildungen kommen, die jegliche Befahrbarkeit mit Schiffen verhindern.
Diese Baumaßnahmen seien bereits in einem deutsch-polnischen Abkommen aus dem Jahr 2015 geregelt, ergänzt Thomas Gabriel, Chef der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt.
Wir werden Bauwerke mit entsprechenden Durchrissen durchführen. Wir werden sogenannte Kerbbuhnen für eine höhere Strömungsdynamik in Buhnenfeldern realisieren.
Diese Kerben in den Buhnen verlaufen parallel zum Ufer und werden überspült. Dadurch sollen sich Fische besser ansiedeln können, die Oder gleichzeitig schiffbar bleiben. Sarah Damus, Frankfurter Stadtverordnete und Brandenburger Landtagsabgeordnete der Grünen, kritisiert die Baumaßnahmen.
Also es ist klar ein Ausbau, weil die Buhnen massiver werden. Und vor allem kann man halt auch nicht sagen, wir auf deutscher Seite machen vielleicht was weniger Schädliches. Aber auf polnischer Seite sind ja schon Tatsachen geschaffen und die sind halt sehr massiv.
Gernot Schmidt, Landrat von Märkisch-Oderland, zeigt sich mit den Plänen zufrieden. Ihm geht es in erster Linie um den Hochwasserschutz.
Wir haben 74 Deichkilometer und für mich hat Hochwasserschutz Vorrang. Es geht um die Rekonstruktion und Ertüchtigung der bestehenden Anlagen.
Anfang nächsten Jahres soll ein Entwurf mit konkreten Maßnahmen an verschiedenen Oderabschnitten vorliegen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.